Der Hauptgrund, dass ich es geschafft habe, war ganz klar, würde ich behaupten, meine Familie, die 24/7 wirklich im Krankenhaus war, als ich im Koma lag. Es war ja eine lebensgefährliche Situation. Es war ja nicht klar, ob ich danach noch überlebe.
Also die Liebe deiner Familie hat dich gerettet.
Kann man so sagen, definitiv.
Hi Leute, der, den ihr gerade gehört habt, ist Simon, 24, aus Düsseldorf. Mit 13 hatte er einen Schlaganfall, dann Koma, Reha und eine Schule, die nicht mehr an ihn geglaubt hat. Seine Familie aber dafür umso mehr. Das hier ist eine Geschichte, die ich so noch nie gehört habe. Eine Geschichte über einen Überlebenskampf, der ziemlich knapp, aber gut ausgegangen ist. Eine Geschichte über einen Menschen, der sich an ganz konkrete Sätze erinnern kann, obwohl er im Koma lag. Und eine Geschichte über die Liebe, die mehr Kraft haben kann, als wir uns vorstellen können.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Gero Simone.
Ich glaube, es müssen schon so mehrere hundert Gespräche gewesen sein, die ich in meinem Job als Radiomoderator geführt habe. Viele davon rauschen so durch. Manche bleiben aber für immer im Kopf. So wie das mit Simon, obwohl wir nur 15 Minuten gesprochen haben. Und selbst die muss noch geschnitten und gekürzt werden. Radio halt. Dabei hatte ich noch so viele Fragen an diesen beeindruckenden 2-Meter-Kerl. Und ich habe mir geschworen, irgendwann will ich ihn wiedersehen und ihm den Raum geben, den seine Geschichte verdient. Und ich bin sehr froh, dass dieser Moment jetzt gekommen ist, weil Simon, ich sag dir ganz ehrlich, das Gespräch mit dir war das, was mich am meisten bewegt hat.
Wow.
Ja, wirklich.
Dankeschön,
weil du so ein krass positiver Typ bist und ich glaube, weil man auch eine ganze Menge von dir lernen kann.
Das schätze ich sehr, dankeschön.
Und da habe ich mich dran erinnert und ich dachte, boah, ich muss dich unbedingt in diesen Podcast einladen, weil du eben so einen besonderen Weg gegangen bist. Du hattest mit 13 einen Schlaganfall, warst danach 2 Wochen im künstlichen Koma und hast ums Überleben gekämpft. Was würdest du sagen, war der Hauptgrund dafür, dass du es geschafft hast und heute wieder voll im Alltag angekommen bist?
Der Hauptgrund, dass ich es geschafft habe, war ganz klar, würde ich behaupten, meine Familie, die 24/7 wirklich im Krankenhaus war, als ich im Koma lag. Es war ja eine lebensgefährliche Situation. Es war ja nicht klar, ob ich danach noch überlebe.
Also die Liebe deiner Familie hat dich gerettet.
Kann man so sagen, definitiv.
Und einen großen Anteil daran hat auch deine Mutter, die heute auch hier ist. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Hallo Barbara.
Ja, hallo.
Was macht das mit dir, wenn du das so hörst?
Ja, Gänsehaut. Immer noch. Mhm. Also das war schon eine krasse Situation. Aber sie ist gut ausgegangen, von daher kann ich da gut drüber reden.
Das ist schön, das wollen wir jetzt auch tun. Und um zu verstehen, was genau los war, gehen wir am besten nochmal zurück zu dem Tag, der dein Leben und euer Leben ja auch in einen davor und danach geteilt hat. Das war der 6. März 2014. Du bist in die Schule gegangen, du hattest direkt die ersten beiden Stunden Sport, ne?
Genau, ich kann mich an den Tag eigentlich genau dran erinnern, an den ganzen Tagesablauf. Es war ein Donnerstag, ich hatte ganz normal Sport. Wir hatten das Thema Seilspringen und dann springt man halt Seil. War jetzt nicht mein Lieblingsthema, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, nach irgendeinem Sprung dachte ich, oh, ich krieg langsam Kopfschmerzen. Aber ich dachte mir, wegen Kopfschmerzen gehe ich jetzt nicht nach Hause, weil ich wusste, wir hatten nach der Doppelstunde Sport, hatten wir Deutschunterricht. Und das war die letzte Stunde vor der Klassenarbeit und die ist immer so die wichtigste.
Ja, klar.
Und dann dachte ich, nee, wegen ein bisschen Kopfschmerzen gehe ich jetzt nicht nach Hause. Und habe da dann wirklich angefangen zu weinen. Also ich hatte wirklich Tränen in den Augen und meinte zu meiner Lehrerin, ich muss jetzt auf jeden Fall raus mit einem Freund, was Gutes. Und da fing ich dann schon an zu krampfen langsam. Mhm. Wie einen epileptischen Anfall. Man kann das ganz gut vergleichen. Und dann wurde der Notarzt ganz normal gerufen und die waren auch schnell da und die haben gesagt, entweder ein Schwächeanfall oder einen epileptischen Anfall, haben sie erstmal gedacht, weil das so die normalsten Sachen in dem Alter sind, wenn man diese Anzeichen hat von Krampfen.
Ja, da denkst du nicht an Schlaganfall,
denkt
wenn
man
du
überhaupt 13-Jähriger nicht an Schlaganfall. Vor dir, Gott sei Dank, weil das wäre ja auch erschreckend, wenn man direkt an Schlaganfall bei einem 13-Jährigen denkt. Aber in meinem Fall war es halt, also hätten sie direkt dran gedacht, wäre natürlich besser gewesen. Aber genau, ich wurde dann ins nächstliegende Krankenhaus gebracht und die wollten von mir ein MRT machen von meinem Kopf, um zu wissen, was ist da überhaupt los. Und ich habe so gekrampft, dass sie kein klares Bild von meinem Kopf bekommen haben. Mhm. Und das ist wertvolle Zeit, die ganze Zeit weggeht. Mhm. Und irgendwann habe ich halt auch das Bewusstsein dann verloren und dann haben die gesehen, okay, ein mandaringroßes Gewächs, das ist geplatzt und das Blut drückt gerade die Gehirnzellen auf der rechten Seite weg, die für die linke Körperhälfte zuständig sind. Und ab dem Moment, wo die es gesehen haben, haben die gesagt, okay, wir müssen sofort operieren. Aber wir sind gar nicht für so eine Operation ausgelegt. Das heißt, ich muss in die Uniklinik Düsseldorf nochmal gefahren werden. Boah. Wieder wertvolle Zeit, die verstreicht. Und mir wurde im Nachhinein erzählt, dass als ich in der Uniklinik angekommen bin, nach anderthalb Minuten war mein Kopf schon offen. So knapp und so wichtig war es, dass ich direkt operiert werden musste.
Barbara, zu welchem Moment hast du dann einen Anruf bekommen und was hast du dabei gedacht als erstes?
Also wir sind gerade mit dem Büro umgezogen und ich habe an dem Morgen gedacht, mein Gott, jetzt brauche ich erstmal irgendwie 3 Wochen mal Urlaub. Ich bin sowas von K.O. Und dann kam dieser Anruf und dann habe ich gedacht, das glaube ich ja nicht. Und dann lag er dort, als wir da dann endlich beim Zuständigen waren und der Arzt sagte, der wüsste nicht, ob er es schafft. Er tut sein Bestes, aber er wüsste es nicht.
Das ist genau das, was man als Mutter nicht hören will.
Also unglaublich.
Hm. Dann haben die Not-OP gemacht bei dir.
Richtig.
Das heißt, was haben die da genau gemacht?
Erstmal, die haben den Druck aus dem Kopf genommen, weil das Blut ja meine Gehirnzellen weggedrückt hat und haben dieses mandaringroßes Gewächs, diesen Geneffekt, sagen die jetzt im Nachhinein, haben die dann entfernt.
Mhm. Und das war aufgeplatzt?
Genau.
Durchs Seilchenspringen dann?
Genau.
Oder? Ach
durch
so.
Den, ich bin gesprungen und dadurch ist wohl ein, ist halt dieses Gewächs geplatzt, dieses Blutgefäß.
Okay. Und das hat dabei alles gut funktioniert und trotzdem mussten sie dich dann aber direkt ins künstliche Koma legen?
Ja.
Okay.
Genau, ich war dann direkt im künstlichen Koma daraufhin und da war es halt unklar, ob ich aufwache und ob ich es überlebe.
Was hast du da gedacht, Barbara, als du ihn das erste Mal so im regungslosen Zustand gesehen hast, im Koma?
Ja, unfassbar. Alles unfassbar. Also ich habe nur funktioniert und bin einfach nicht von seiner Seite gewichen, um das zu verstehen, was da passiert. Auf der Intensivstation, das war schon sehr nett, dass die mich so ertragen haben, wie ich ja war.
Du hast im ZDF-Interview auch mal gesagt, da gab es ja eine Doku auch über Simons Geschichte. Ich war irre in der Zeit.
Ja, wirklich. So kann ich's. Wahrscheinlich bin ich das immer noch. Aber nein, aber ich war wirklich irre.
Was heißt das?
Ich konnte keinen normalen Gedanken fassen und ich wollte auf keinen Fall akzeptieren, dass er geht. Hm. Und und ich suchte immer wieder Wege, wie ich ihn zum Halten bewege.
Du hast es aber ja irgendwie geschafft, trotzdem hoffnungsvoll zu bleiben, Barbara, oder?
Ja, das bin ich.
Das ist einfach deine Art?
Das ist meine Art. Positiv.
Weil ihr wart ja dann auch am Bett, Simon, du hast gerade so ein großes Strahlen
immer,
im Gesicht.
Immer, immer.
Wenn du das so hörst.
Ja, ja, definitiv, weil genau diese positive Art hat sie mir auch irgendwie mitgegeben. Und ich glaube, das hat mich irgendwie so weit gebracht, wo ich heute bin. Mhm. Wenn man immer das Positive sieht, finde ich, kommst du viel weiter, als wenn du negativ denkst. Und deswegen sitze ich heute hier mit einem Grinsen im Gesicht und freue mich, hier zu sein.
Dann ist die Art von deiner Mama auch auf dich übergetragen.
Definitiv, hundertprozentig.
Was für ein Gewinn. Und ihr habt ja auch wirklich optimistisch und positiv reagiert, beziehungsweise einfach das Beste gemacht, was man machen kann. Ihr habt quasi einen Schichtdienst eingerichtet. Simon hat ja 3 Schwestern, 2 Brüder. Dein Papa war noch da, du warst da, Barbara. Das heißt, es war wirklich 24/7 immer jemand an Simons Bett.
Auf jeden Fall. Was mir wichtig war, dass er unsere Stimmen hört.
Mhm.
Dass er hört, wir sind da.
Ihr habt quasi all eure Liebe zusammengenommen.
Genau. Genau.
Und die Simon gegeben.
Genau.
Und das Besondere an dieser Geschichte ist ja, dass du das, obwohl du im Koma warst, auch gespürt hast, ne Simon?
Ganz genau. Also im Koma dachte ich die ganze Zeit, ich werde zu Hause. Weil
krass.
Meine Familie da war, meine Patentante ist manchmal gekommen, meine Mutter war eh immer da. Und dann haben die diskutiert, wie zu Hause auch. Ist schön, dass ich das so mitbekommen habe im Unterbewusstsein.
Das wusste ich auch nicht, dass das möglich ist. Und was ich auch sehr beeindruckend finde, als du dann aufgewacht bist, du konntest nicht sprechen im ersten Moment, ne?
Genau.
Aber du hast dann was auf einen Zettel geschrieben. 2
Ganz
Buchstaben.
Genau. Ja, L.A.
L.A.
Ganz genau.
Und das hat auch damit zu tun, dass du was mitbekommen hast.
Genau, das ist der Beweis eigentlich.
Ja, genau, das ist der Beweis. Das musst du einmal erzählen.
Genau, ich habe vorher Basketball gespielt, halbwegs professionell, und für mich war Basketball alles. Mir war das super wichtig. Und meine Mutter wusste, dass mir das so wichtig ist. Und ich war ein sehr großer Los Angeles Lakers Fan. Das ist ein NBA-Team aus Los Angeles, in der halt ein Basketball-Team. Mhm. Und meine Mutter, ich bin ein großer Kobe Bryant-Fan. Und meine Mutter wusste, das ist mein allergrößter Traum, da mal hinzufliegen für ein Spiel und Kobe Bryant einmal in meinem Leben live zu sehen. Und als ich im Koma lag, war es ja nicht klar, ob ich überlebe. Mhm. Und da hat sie mir versprochen, wenn du das überlebst, dann fliegen wir nach Los Angeles zu den Lakers. Und als ich aufgewacht bin, ich konnte ja nicht reden, und da gab es auch super viele Missverständnisse, weil ich habe versucht, mit Hand und Fuß irgendwie mich zu kommunizieren. Also ein kleiner Spoiler, funktioniert überhaupt nicht. Also kamen wir dann irgendwann auf die Idee, mit Papier und Stift da zu kommunizieren, und da habe ich halt versucht, LA zu schreiben und sie an dieses Versprechen zu erinnern.
Krass. Also erstmal, wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Das ist ja genial, Barbara.
Es war sein größter Traum. Und ich dachte, das wird ihn motivieren.
Und wie hast du reagiert, als du dann diese Buchstaben da gesehen hast?
Ja, L.A.? Fand ich auch krass. Besonders, dass ich das jetzt auch nur einhalten muss.
Versprochen ist versprochen, was willst du machen? Aber ja.
Wo ich nicht so gerne fliege und das mir alles zu viel oft ist. Aber er ist 13 gewesen. Wie motiviere ich einen 13-Jährigen? Jetzt habe ich ja schon mehrere Kinder. Also ich wusste schon, dass das für ihn wichtig war, wenn ich ihn motiviere. Er musste kämpfen, er musste viel, viel tun. Und da war das genau richtig.
Und das Ding ist ja, ihr habt es auch umgesetzt. Obwohl du nicht gerne fliegst, Barbara.
Alles gut.
Seid ihr nach Los Angeles geflogen? Wie viel später dann?
2015, ein Jahr später ungefähr.
Ja, krass. Und dann habt ihr Spiele gesehen von den Lakers?
2 Spiele. Meine Mutter hat für das falsche Team gejubelt, aber es ist in Ordnung.
Ja gut, kann passieren. Und haben sie dann wenigstens gewonnen?
Beide verloren, aber das war mir so egal. Das war Nebensache.
Ja gut, du hast ja auch einfach Kobe Bryant gesehen.
Genau, ja.
Absolute Legende.
Absolute Legende und für mich auch irgendwie ein sehr großes Vorbild und eine große Motivation auch in der Reha gewesen. Mhm. Weil für mich war es immer sehr wichtig, wieder auf dem Platz zu stehen mit meinen Freunden. Und ich sag mal, Kobe Bryant hat viele Sachen gemacht, wo viele Leute gesagt haben, das ist gar nicht möglich. Und ich dachte, genau das will ich auch machen.
Ach, krass. Ja.
Und ihn dann live zu sehen, das war ein Traum. Wirklich.
Was hast du dir von ihm abgeguckt?
Erstmal die Mentalität, dass er versucht hat, jeden Tag die beste Version aus sich selber zu schaffen. Mhm. Und ich habe versucht, irgendwie da das zu kopieren oder aus mir die beste Version zu machen. Und ich versuche bis heute noch, die beste Version aus mir zu machen. Und gib Gas und versuche jeden Tag da irgendwie positiv ranzugehen.
Mhm. Kobe Bryant ist ja dann 2020 bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Wie sehr hatte ich das getroffen?
Also als ich die Nachricht bekommen habe, das war erstmal von einer unseriösen Quelle. Ich kann dir jetzt nicht sagen, welche Quelle. Und dann habe ich das erstmal nicht geglaubt, dachte ich niemals. Mhm. Weil Helikopterabsturz, seine Tochter ist ja auch gestorben und dann noch Freunde von der Tochter. Und ich so, nein. Und als das dann bestätigt worden ist, auch von seriösen Quellen, ich war 2-3 Tage nicht in der Schule, weil ich war, also das war wie so ein Kindheitsheld, der jetzt einfach mal weg war. Für mich, das war ein Teil meiner Familie, obwohl ich ihn nicht kannte, weil ich ihn so auch, ich habe seine Videos geguckt, ich habe den mit eingebaut und dann meine Freunde so, komm, mach noch 2 Sit-Ups. Für Kobe, haben wir dann immer gesagt. Für Kobe.
In
Kobe.
Der Reha.
Genau. Ja. Und dann meint man, mach für Kobe. Und das war immer der Spruch so, weil wir machen es wie er. Ja. Und dann, dass diese Person nicht mehr da ist, ist bis heute noch unreal irgendwie. Ja. Und das hat mich schon getroffen, schon stark getroffen, ja.
Ja, weil der dich auch mit da durchgezogen hat, ne?
100%.
Das ist immer in den Gedacht, jeden Tag. Ja. Trikot zu Hause, wahrscheinlich auch nicht nur eins.
Eingerahmt.
Ja, siehst du?
In meiner Wohnung eingerahmt.
Und du hast ihn live gesehen.
Ja.
Ja, krass. Wahnsinnig bewegend, das so zu hören. Vor allem, ich wusste auch nicht, dass Leute im Koma so viel mitbekommen können. Also das reicht ja eben von diesem Gefühl, dass deine Familie da ist, bis hin zu ganz konkreten Dingen.
Genau.
Und ich wollte mal ein bisschen genauer wissen, wie viel Koma-Patienten so mitbekommen. Und ich habe deswegen mal mit Professor Dr. Julian Bösel gesprochen. Der ist Sprecher der Kommission Neurologische Intensivmedizin der Deutschen Gesellschaft für Neurologie und auch Chefarzt der Klinik für Neurologie am Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster. Und er hat halt so gesagt, ja, dass schon viele Patienten etwas mitbekommen können. Das hat er so in seinen 20 Jahren Erfahrung gemerkt. Also es gab da schon auch ein paar andere, bei denen das so war wie bei dir, Simon.
Wir erkennen an ihren Reaktionen, an ihrem Grimassieren, an ihren Bewegungen, teilweise auch an den Veränderungen von Herzfrequenz oder Blutdruck, dass irgendwas bei ihnen im Kopf passiert. Und es gibt auch immer wieder Patienten, die uns vielleicht sogar nach ihrer Reha-Phase dann auf den Intensivstationen besuchen und uns dann zum Beispiel erzählen, ja, ich habe dies und jenes mitbekommen und ich habe auch gemerkt, dass meine Familie am Bett war, dass da was Vertrautes war und ich kann mich an bestimmte Sätze, an bestimmte Stimmen erinnern. Und das sind dann für uns als Kliniker ganz klare Hinweise darauf, dass diese Patienten sehr wohl einiges mitbekommen.
Und das hat dann auch Auswirkungen darauf, wie man Patienten im Koma behandeln kann. Professor Bösel denkt da vor allem an einen Versuch in Erlangen.
Dort haben Ärzte und Pflegekräfte zusammen eine Studie gemacht, bei der es darum ging, komatöse Patienten vom Beatmungsgerät wegzubringen, also sie zu entwöhnen von der Beatmung. Und um diesen Entwöhnungsprozess zu verstärken, haben die Kollegen eine Studie gemacht, bei der den Patienten über Kopfhörer Stimmen ihrer Angehörigen eingespielt worden sind. Und diese Angehörigen, die haben so Sachen gesagt wie: Atme ganz ruhig, tief ein und aus, du bist hier in guten Händen, man kümmert sich um dich. Also so viel positive Verstärkung. Und aus dieser Studie ist ganz klar rausgekommen, dass die so behandelten Patienten besser und früher vom Beatmungsgerät zu entwöhnen waren. Also das hat sich wirklich messbar ausgewirkt.
Man muss auch dazu sagen, dass bisher die Forschung davon ausgegangen ist, dass so 15-20% der Koma-Patienten was mitbekommen. Im Herbst 2024 ist aber eine neue Studie rausgekommen vom New England Journal of Medicine. Da kommen die auf sogar 25%, also auf ein Viertel.
Diese Studie darf man jetzt auch nicht übermäßig interpretieren, ne? Dass diese beobachteten Phänomene, die sagen jetzt noch nicht so viel darüber aus, was das dann für den weiteren klinischen Verlauf bedeutet und wie ähnlich das dem Bewusstsein ist, was wir so als wache, gesunde Menschen haben. Aber es ist zumindest ein Signal, dass Koma-Patienten etwas von ihrer Umgebung mitbekommen können. Deswegen ist es auch wichtig, dass Menschen, die an so einen Patienten herantreten, also ob das jetzt Pflegekräfte, Ärzte oder auch Besucher sind, dass die prinzipiell davon ausgehen sollten, dass dieser Mensch viel mitbekommen kann. Ne? Und das versuchen wir auch in unserer täglichen Arbeit zu tun. Das heißt, wenn wir dann mit diesen Patienten irgendwas machen, dass wir denjenigen dann auch immer darauf hinweisen. Ne? Herr Sowieso, wir machen jetzt das und das. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ne? Diese Koma-Patienten so wie alle anderen Patienten auch zu behandeln. Das wird aber ab und zu mal vernachlässigt und vergessen. Und dass jetzt die Familie von dem Simon das ganz anders gemacht hat, das hat sich positiv ausgewirkt, denke ich mal.
Barbara, haben die Ärzte euch da eigentlich gesagt, redet mit Simon,
Nein.
Wussten die das oder bist du da selber drauf gekommen?
Bin ich selber drauf gekommen.
Hast du das denn gespürt, dass Simon was mitbekommt?
Ja, also ich hatte auch immer Kontakt, also ich habe immer die Hand oder das Bein oder irgendwie immer seine Haut in der Hand gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass wir da zusammen sind. Also, dass er das versteht, was ich will. Doch, das hatte ich schon.
Und was glaubst du, Simon, wie wichtig war das?
Das hat mich durch diese Zeit getragen, kann man so sagen. Meine Familie hat mich wieder zurück ins Leben getragen. Würde ich so behaupten. Hm. Weil ohne die Familie wäre ich nicht heute da, wo ich heute bin.
Ich muss noch mal fragen, als du dann aus dem Koma aufgewacht bist, Simon, was konntest du da und was ging nicht mehr?
Also ehrlich gesagt, ich konnte nichts. Also da muss die Ärztin einen Bericht schreiben, um zu gucken, was für Fortschritte macht er in der Zukunft. Und ich konnte nicht mal auf ihrer Liege da sitzen, weil mein Kreislauf das gar nicht mitgemacht hat. Mhm. Und da ist mir wirklich das erste Mal richtig bewusst geworden, krass, ich kann ja nichts. Also mir geht's ja richtig schlecht so. Und da habe ich mich auch oft ehrlicherweise gefragt, warum passiert mir das? Mhm. Es gibt so viele Menschen auf dieser Erde. Und warum bin ich ausgerechnet diese Person? All meine Freunde führen ein normales Leben, in Anführungsstrichen. Mhm. Und warum muss ich jetzt dadurch? Heute habe ich eine Antwort darauf, aber in dem Moment hat mich das total gekränkt. Heute sage ich, ich bin froh, dass ich es bekommen habe, weil jemand anderes vielleicht nicht so eine Familie hinter sich hätte und nicht diese Kraft hätte durchzuhalten und vielleicht auch nicht dieses positive Mindset gehabt hätte, da so stark und mit einem Lächeln durchzukommen. Und ich glaube einfach, dass ich das bekommen habe, um darauf aufmerksam zu machen und irgendwie Leuten jetzt im Nachhinein zu helfen und einen Mehrwert zu schaffen. Ja. Thema Inklusion, Barrierefreiheit und halt auch, mir schreiben auch Eltern, wo die Kinder halt auch einen Schlaganfall hatten oder was auch immer. Und dass ich da helfen kann, das ist für mich das schönste Gefühl meines Lebens.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Das würde mich nämlich auch noch interessieren, wie Leute auf deine Geschichte reagieren. Simon, so beim Koma zu unterstützen und da zu sein, ist ja ein riesiger Baustein. Und der nächste große Baustein war dann die Reha. Du warst mehr als 10 Monate in der Reha und auch da hat dich deine Familie und dein Umfeld so durchgetragen, weil du warst ja sogar am Anfang, musstest du ja auch krabbeln lernen. Du hast das zusammen mit Babys gemacht.
Ja, also mit Kleinkinder, Babys, ja. Ich fand das total affig erstmal, weil ich mir dachte so, ich bin hier, also in dem Alter denkt man natürlich schon, man ist reif, erwachsen, wie auch immer. Natürlich, ich war immer noch 13, aber ich dachte mir, was soll das hier? Ich will laufen, ich will hier nicht krabbeln, aber man muss natürlich von null an anfangen, weil ich halt nichts konnte.
Und Barbara, du hast dann auch irgendwo wieder die Kraft hergenommen, auch da wieder alles zu geben. Simon hat mir im Vorgespräch auch von einer Situation erzählt, wo es darum ging, ob er einen Rollstuhl bekommen soll oder nicht. Hast du gesagt, nee, auf gar keinen Fall.
Genau, weil ich gesagt habe, der wird wieder laufen. Das war mir ganz klar.
Und in der Reha waren ja auch deine Freunde total am Start und haben dich da durchgebracht. Die waren sogar teilweise mit dir bei den Reha-Übungen dabei.
Genau, da sind die teilweise wirklich in die Physiotherapie mit reingegangen und haben mit mir die Übung gemacht, weil natürlich, manchmal gibt es Tage und dann dachte ich mir so, boah, ich habe heute keinen Bock. So, reicht jetzt, keine Lust. Und dann meinen die, komm für Kobe oder du willst wieder auf dem Platz stehen, gib mir jetzt Gas. So, haben mir einen Tritt in den Hintern ein bisschen gegeben, worüber ich jetzt im Nachhinein super dankbar bin. Und wenn Freunde da sind, dann will man sich auch ein bisschen beweisen und man will auch irgendwie. Man gibt mehr Gas. Das ist wie, wenn man mit anderen Leuten lernen geht, kriege ich auch mehr hin.
Mhm. Ja, voll cool. Dass du echt so eine Familie, solche Freunde hattest, ein riesiges Glück einfach.
Wirklich.
Nach der Reha, die dann so 10 Monate lang war, was konntest du da? Was war dann schon wieder möglich?
Genau, nach der Reha konnte ich wieder laufen, sprechen. Sprechen ging eigentlich relativ zügig und mein linker Arm konnte ich bewegen, aber die Feinmotorik, sprich Hand auf und zu, zum Beispiel etwas greifen oder etwas hinlegen oder was auch immer, diese Feinmotorik geht gar nicht. Bis heute habe ich da noch große Schwierigkeiten, aber ich konnte wieder in Anführungsstrichen ein normales Leben führen. Ich konnte mich alleine anziehen. Ich konnte alleine frühstücken. Das sind Dinge, die wir alle als selbstverständlich eigentlich empfinden. Mhm. Aber ich kam alleine klar, in Anführungsstrichen.
Also wir können mal festhalten, die Liebe deiner Familie und deinem Umfeld, die hat dich durch die Koma-Zeit gebracht, die hat dich durch die Reha gebracht und dann kam die dritte Challenge, nämlich die Schule. Du hast dich wahrscheinlich die ganze Reha gefreut, endlich wieder Schule, ich habe richtig Bock, wieder meine Mitschüler und Schülerinnen zu sehen. Ich habe Lust, da wieder loszulegen. Dann der erste Schultag, aber direkt ein richtiger Downer gewesen, ne?
Genau, am ersten Schultag erstmal, es war super schön, meine Freunde waren da, die haben sich so gefreut, du bist wieder da, wie toll und haben mich da auch durch die Schule begleitet und man muss dazu sagen, ein Jahr vorher hatte ich einen Klassenlehrerwechsel und die neuen Klassenlehrer kannten mich noch nicht und dadurch hatten die auch noch gar keinen Bezug zu mir und zu meiner Geschichte und am ersten Tag habe ich dann direkt auch da so das Gefühl bekommen, so, du hast hier nichts zu suchen und dann dachte ich mir so, ich dachte irgendwie, ich werde netter empfangen. Und
was haben die denn zu dir gesagt?
Ja, also es war so, ich habe ein psychologisches Gutachten zu der Zeit bekommen, dass ich ein bisschen als verlangsamt gelte. Mhm. Und ich hätte den Anspruch gehabt, dass ich, wenn ich nach der nach der Stunde noch Fragen habe, weil ich irgendwas nicht verstanden habe, dass ich zum Lehrer gehen könnte. Mhm. Und das war auch so abgeklärt. Mhm. Aber denkst du, ein Lehrer hat das irgendwie, also hat mir da irgendwie, na, die waren direkt weg nach der Stunde, war direkt vorbei. Und es gab auch so Nachteilsausgleich, das heißt, ich krieg mehr Zeit in den Klausuren. Ich krieg zum Beispiel ein Geodreieck mit einer Hand zu bedienen, geht eigentlich nicht. Ja. Und dann kriege ich da keinen Punktabzug. Die haben überhaupt keine Rücksicht auf diese Sachen genommen, obwohl ich da wirklich einen Anspruch habe, auch einen gesetzlichen Anspruch. Und nach, ich glaube, paar Tagen oder einer Woche, ich bin mir nicht sicher, kam der Direktor zu mir und meinte so, ja, komm mal bitte am besten mit deiner Mutter mal ins Büro, wir würden gern reden. Und ja, der hat dann mir klar gemacht, ja, wenn ich wollen würde, könnte ich meinen Hauptschulabschluss auf dieser Schule machen. Und ich war zu der Zeit auf dem Gymnasium. Und ich dachte mir, ich höre falsch. Ich dachte mir, ich will doch Abitur machen. Ich will doch, was soll das denn hier jetzt? Ich dachte, das wäre hier ein falscher Film.
Also überhaupt nicht unterstützt in deinem
genau,
Traum.
Genau, überhaupt nicht Abitur unterstützt. Machen, ja. Überhaupt nicht unterstützt. Und ich finde, ein Lehrer sollte die Schüler unterstützen in dem, was sie vorhaben. Ja. Aber ich glaube einfach jetzt im Nachhinein, denke ich einfach, die waren sehr überfordert mit der Situation, weil ich war der einzige Junge mit Handicap auf der ganzen Schule.
Mhm. Und aber ganz kurz nochmal zu dem Gespräch mit dem Direktor. Barbara, dir muss doch alles aus dem Gesicht gefallen sein, oder?
Es war so, dass ich im Vorhinein das schon mit ihm besprochen hatte. Und dass ich das auf keinen Fall will, dass sowas gesagt wird. Also ich habe den Simon immer geschützt. Der wusste nicht, dass die Lehrer ihn eigentlich nicht mehr haben wollen. Krass, ich habe immer gesagt, gebt ihnen eine Chance. Ich trage alles. Ich trage alle Nachhilfe oder alles, was ihr braucht. Aber gebt ihnen eine Chance. Bitte keine Noten in den ersten Wochen. Hat er auch nicht bekommen. Aber das gefiel denen allen nicht. Und dann eben dieses Gespräch, dass das dann alles nicht möglich ist. Ich war super erschrocken und super böse.
Das glaube ich, das glaube ich. Und hast ja dann auch reagiert oder ihr zusammen, weil Simon ja dann die Schule gewechselt hat. Da wurde er dann besser aufgenommen. Und deine Geschwister haben dir sogar dann auch Nachhilfe gegeben, ne?
Ja, teilweise.
Voll gut.
Genau, ja.
Also da waren auch wieder alle am Start.
War auch wieder Familie am Start.
Wie auch sonst überall. Das ist wirklich der Wahnsinn, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Das muss ich wirklich mal zwischendurch sagen. Und wir können schon mal verraten, du hast dein Abi dann geschafft.
Richtig.
Du studierst gerade Medienmanagement.
Richtig.
Also du hast es wirklich allen gezeigt.
Ja.
Und man muss dazu sagen, mittlerweile lebst du einen ganz normalen Alltag. Du bist Student.
Genau.
Du kannst alleine wohnen. Welche Einschränkungen hast du noch? Wie sieht so dein Alltag aus?
Ich würde sagen, ich habe in keinster Weise irgendeine Einschränkung. Also ich mache vieles tatsächlich einhändig. Also wirklich, ob es jetzt ein Brötchen schneiden ist, Socken anziehen. Da denkt man überhaupt gar nicht drüber nach, wenn man zwei Hände hat. Mhm. Aber es gibt so manchmal so heikle Sachen, die wirklich schwierig sind, aber ich kriege eigentlich alles gebacken.
Und du spielst auch wieder Basketball.
Ganz genau. Das war mir ganz wichtig, dass ich wieder Basketball spiele, auch nach dem Schlaganfall, weil das auch irgendwie einer meiner Ziele war. Mhm. Ein Ziel war Schule, das andere Ziel war Basketball.
Für Kobe.
Genau, für Kobe, ganz genau.
Also ich finde es krass, wie das so als, also du bist natürlich auch, das darf man nicht unterschätzen, eine absolute Kämpfernatur.
Dankeschön.
Du hast dich da durchgeboxt einfach. Oder durchgedribbelt eher als Basketballer.
Genau.
Aber natürlich immer der Support von deiner Familie, 100%. Von deinem Umfeld im Hintergrund. Ich frage mich wirklich, Barbara, auch du hattest die Idee dann, obwohl dir es die Ärzte nicht gesagt haben, wir müssen mit ihm sprechen, wir müssen immer muss jemand da sein. Dann in der Reha, kein Rollstuhl, der Junge wird wieder gehen. In der Schulzeit, mit den Lehrern im Hintergrund gesprochen, daran geglaubt, dass er Abi macht, dann die Schule gewechselt. Also woher nimmst du diese Ideen und diese Kraft? Weil es war ja für dich auch nicht einfach.
Ich habe das nicht hinterfragt. Das war immer ein Gefühl. Ich weiß es nicht. Woher? Also es war mir ganz klar, es ging nicht anders. Ich konnte auch nicht, weil oft wurde ich gesagt, Mensch, dann bleib doch mal zu Hause, du musst doch das und das auch und du darfst ja die anderen Kinder nicht vernachlässigen und so. Es war mir immer ganz klar, dass der Junge jetzt viel Kraft braucht.
Ich meine, für dich ist es auch nicht einfach gewesen. Bestimmt, du hattest auch Phasen, wo du ja selber gesagt hast, du warst irre.
Ja.
Wo du auch nicht mehr hoffnungsvoll warst wahrscheinlich. Hat Simon das mitbekommen oder hast du den davor beschützt?
Habe ich geschützt.
Komplett?
Komplett.
Wie hast du das denn dann verarbeitet für dich? Hast du dann mit deinen Freundinnen gesprochen oder?
Ja, ich glaube ja. Aber viel mit mir selbst.
Okay. Und die, an die Geschwister hast du es wahrscheinlich jetzt auch nicht so ranlassen wollen.
Nein,
ne?
Und die haben auch sehr gelitten. Mhm. Und da musste ich genauso stark sein, weil die konnten mich nicht tragen. Die mussten selber sich irgendwie tragen.
Simon, wann hast du verstanden, wie stark deine Mama war die ganze Zeit?
Das erste Mal, wo ich dann wirklich mitbekommen habe, wie schwer es eigentlich für meine ganze Familie, für meine Mutter, für meine Geschwister war, wo wir den Film für Stern-TV gedreht haben. Mhm. Und die haben meine Geschwister und meine Mutter interviewt und ich saß hinter der Kamera und dachte mir, krass, so habe ich das noch gar nicht gesehen, weil ich es immer nur aus meiner Brille gesehen habe.
Das war es jetzt vor ein paar Jahren, ne?
Vor 4 Jahren. Mhm. Genau, und da habe ich dann erst gecheckt, oh, krass, das war wirklich keine leichte Zeit. Also ich wusste schon, dass keine leichte Zeit auch für sie war, aber dass so krass war, war mir nicht bewusst, weil ich immer nur aus meiner Brille das gesehen habe. Und ja, ist krass.
Was denkst du denn, wenn du das hörst? Also hast du mal zum Beispiel auch überlegt, vielleicht diese Liebe dann zurückzugeben, obwohl es ja sowas wie Aufrechnen nicht geben sollte in der Beziehung oder so, auch mit Familie. Aber hast du da irgendwie so Gedanken gehabt?
Die Liebe zurückgeben, das ist schwierig. Aber ich versuche jeden Tag, die Liebe zurückzugeben. Ich glaube, meine Mutter oder meine Familie weiß, wie dankbar ich bin, die jeden Tag zu sehen und die in meiner Nähe zu haben. Ich drücke das, glaube ich, auch sehr mit meiner Freude aus. Ich bin viel am Lachen, viel glücklich mit meiner Familie und bin auch jeden Tag dankbar, dass ich sie habe. Und ich hoffe, dass meine Mutter oder meine Familie diese Liebe jeden Tag zurückbekommt. Ich versuche es auf jeden Fall, die Liebe jeden Tag zurückzugeben.
Das kriegt ihr schon mit, oder Barbara? Ihr freut euch doch bestimmt auch jeden Tag, oder? Wenn ihr Simon da seht.
Also, auf jeden Fall haben wir viel Spaß.
Das ist echt toll. Wie würdet ihr sagen, hat diese ganze Geschichte euer Leben verändert, Barbara?
Ich bin noch bewusster geworden in meinen Entscheidungen und einfach guck noch mehr nach links und rechts, wenn es Menschen nicht gut geht. Und habe immer erste Priorität, wenn jemand zu mir kommt und sagt, mir geht's nicht so gut, dass ich dann alles liegen lasse und helfe oder überlege, wie ich jemand entlasten kann. Das kann ich auch wirklich nur immer empfehlen. Das ist wichtig.
Und du, Simon, wie hat es dich verändert?
Ich finde, mein Mindset hat sich dadurch komplett verändert und umgekrempelt. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch aufstehen und leben. So, das kann uns keiner sagen. Und deswegen will ich die Zeit, die ich auf dieser Erde habe, wirklich gerne verbringen, fröhlich verbringen, weil für schlechte Laune habe ich keine Zeit. Und ich bin, was das angeht, auch viel bewusster geworden und auch dankbarer, weil es gibt einfach Momente, wo man sich denkt, boah, jetzt habe ich die Klassenarbeit oder die Klausur mal verhauen, denke mir, boah, kacke, ist das Leben blöd. Mhm. Und im nächsten Moment denke ich mir, worüber beschwere ich mich eigentlich? So, ich bin gesund, meiner Familie geht's gut und das sind so Luxusprobleme, nenne ich das immer. Mhm. Lass uns das Leben glücklich leben.
Ja. Und genau diese Botschaften teilst du auch gerne bei Instagram, da bist du auch aktiv.
Ganz genau.
Ist dir da eine Reaktion von jemandem im Kopf geblieben, der deine Geschichte da gesehen hat und den du vielleicht motiviert hast?
Eine Geschichte, die mich sehr, sehr gerührt hat, also sehr beeindruckt hat, das war einer, der hatte nicht mal einen Schlaganfall, der war im Rollstuhl. Und ich habe dann ein Video gemacht, wie ich im Fitnessstudio bin und ich habe ja eine Behinderung, aber ich gehe trotzdem ganz normal ins Fitnessstudio. Mhm. Und der hat mir geschrieben, der so, wow, ich wusste gar nicht, dass man trotz Behinderung ins Fitnessstudio gehen kann. Ich bin im Rollstuhl und habe mich wegen dir heute im Fitnessstudio angemeldet und es läuft super. Und da kriege ich selber gerade Gänsehaut, dass ich einen Menschen irgendwie den Horizont erweitert habe und da irgendwie neue Möglichkeiten aufgezeigt habe.
Das ist schön zu hören, dass du da andere motivieren kannst, inspirieren kannst und dass die positive und hoffnungsvolle Art von deiner Mama sich auf dich übertragen hat 100%. Und dann jetzt raus in die Welt geht und da auch noch weiter Früchte
trägt. Wirklich wahr. Das ist wunderschön.
Simon und Barbara, ich danke euch wirklich sehr für dieses Gespräch, dass ihr eure Geschichte mit uns teilt. Und ich wünsche euch für die Zukunft weiterhin alles Gute.
Das wünsche ich dir auch.
Dir auch.
Wirklich, danke für die Zeit. Schön, dass wir hier sein durften. Und ich hoffe, wir helfen damit den einen oder anderen. Und vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörer an dieser Stelle.
Wenn ihr noch mehr über Simons Geschichte wissen wollt, dann guckt mal in die Shownotes. Ich habe euch da die Doku vom ZDF über Simon und seine Familie reingepackt. Da kommt auch seine Mama Barbara zu Wort. Und ich packe euch auch mal den Link zu Simons Instagram-Profil rein. Und ihr findet auch in den Shownotes den Link zu der Studie, die herausgefunden hat, dass Koma-Patienten mehr mitbekommen als bisher angenommen. An dieser Stelle wie immer dann noch das Liebestagebuch, diesmal von Milan, der ist 26 und lebt mit seinem Ehemann in einer offenen Beziehung, datet also nebenbei andere Menschen und dabei hat er die Erfahrung gemacht, dass vor allem heterosexuelle Typen, die neugierig sind, mal mit einem schwulen Mann Sex zu haben, es mit der Ehrlichkeit nicht ganz so ernst nehmen.
Weil ich dann doch viel auf den Apps unterwegs bin, habe ich auch immer wieder die Situation, dass mich Männer anschreiben, wo irgendwie relativ schnell klar wird, okay, die sind bi oder für sich selber noch nicht gelabelt und ich habe dann oft das Gefühl, wenn Leute versuchen, so ein bisschen rumzudrucksen, wie ihr Privatleben aussieht, dann frage ich immer besonders nach, weil für mich als jemand, der in einer offenen Beziehung ist, ist Ehrlichkeit, was das angeht, das Allerwichtigste. Weil ich denke immer, ich setze alles daran, dass mein Partner weiß, was ich mache und dass es in einer offenen und ehrlichen Kommunikation stattfindet. Und das erwarte ich dann auch ein Stück weit eben von meinem Gegenüber. Und ich hatte jetzt so oft die Situation, oder was heißt so oft, aber wirklich öfter die Situation, dass mich Männer anschreiben und mir dann doch relativ offen erzählen, okay, sie sind mit einer Frau in einer Beziehung, dann frage ich halt immer nach, ist deine Frau, Freundin, wie auch immer involviert und dann kommt relativ oft raus, nein, ist sie nicht, aber findest du das nicht geil, das ist doch so ein bisschen das Verbotene und das ist so eine Fetischisierung, die ich weiß, dass es diesen Fetisch gibt, aber ich finde ihn sowas von verstören in dieser Richtung, dass es halt mit meinen Werten überhaupt nicht übereingeht und dass dieses Verständnis, wenn ich dann sage, du, das ist für mich überhaupt nicht innerhalb meiner Werte, dass dann so ein absolutes Unverständnis zurückkommt und ganz oft so auch so die Idee ist, müsstest du das nicht voll geil finden und ist das nicht so der Traum eines jeden Schwulen? Und ich kann für mich sagen, ich date gerne in jeglicher Konstellation, aber wenn ich dabei jemanden unterstütze, aktiv zu betrügen, dann ist es für mich absolut raus. Und in dem Fall muss ich dann auch wirklich sagen, dann sei doch eher clever, wenn du das so ausleben willst oder was entdecken willst, dann mach es doch unter dem verdeckten Mantel, sodass man es nicht rauskriegt, aber das offen sozusagen zu kommunizieren und dann zu denken, dass es dein Gegenüber cool finden könnte und das auch in so einem absoluten Unverständnis zu machen, das ist halt Betrug, wie er, ich sag mal, im klassischen Sinne funktioniert und das ist sowas von überholt, da sollten wir so viel weiter sein, weil das wird auch dich oder diese Person halt nicht ehrlich oder nicht glücklich machen. Ich merke, dass viele Männer viel offener geworden sind und sich auch wirklich interessieren, wie funktioniert gleichgeschlechtlicher Sex, wie könnte sich das anfühlen. Also viele haben auch die Fantasie, aber das findet dann immer auf einem niveauvollen Element statt. Und da ist es dann auch oft so, dass die Partnerin irgendwo in der Nähe ist und das auch mitbekommt in einer Form, dass sie merkt, okay, der ist da offen. Es ist da auch ganz oft so, ich möchte es nicht ausprobieren, aber es interessiert mich, ich möchte darüber mehr hören, aber dass dieser nächste Schritt stattfindet, das ist mir offline noch nie passiert, noch nie in einer. Also das war noch nie auch ein respektloses Gespräch. Manche finden das ja so, wenn in Anführungszeichen der Schwule wird ausgefragt, wie funktioniert das? Ich finde das überhaupt nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil, wenn wir uns alle mehr für das Leben oder die Identitäten der oder des anderen interessieren, dann hätten wir eine viel coolere Kommunikation. Deswegen erzähle ich da auch voll gerne was drüber. Und ich glaube auch, dass es vielleicht auch bei den Heteropaar dann zu einer neuen Konversation führt und dann wirklich vielleicht auch was ausprobiert wird. Aber ich finde, wenn da ein aktiver Betrug in einer Beziehung stattfindet, ich glaube, das kann man anders lösen. Also ich möchte den Menschen nicht ihre Fantasie absprechen, aber ich möchte ihnen sozusagen absprechen, dass sie dafür einen Betrug in einer wahrscheinlich monogam gelabelten Beziehung in Kauf nehmen.
Danke an Milan für dieses Liebestagebuch. Und wenn ihr was loswerden wollt zu dieser Folge, Kritik, Fragen oder Lob, ist alles erlaubt, schreibt mir es gerne an liebe@deutschlandfunknova.de. Und da, wo ihr den Podcast gerade hört, lasst ihr gerne mal eine Bewertung da, freuen wir uns sehr drüber. Danke fürs Zuhören. Ich bin Gero Simone. Macht's gut und habt euch lieb.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.